frei.
Ja, liebe Leute, ihr hört das Informationsmagazin A bis Z Spezial. Ich bin Earthman from the Underground. Naja, und da sagt wie immer, hallo Leute.
Zurück, hab ich mal geglaubt, ich geh einfach ein Stück weit weg. Die Stadt ist schön, aber andere viel schöner. Asphalt schimmert überall grau. Zu Hause ist kein bestimmter Ort, hat man gesagt. Es ist ganz vor allem dort, wo Menschen wohnen, die man lieb hat, dann zerteile ich wohl die Heimat. Ein bisschen hab ich's mal geglaubt. Dreh mich um, seh die Lichter der Stadt, muss gehen, sonst verpass ich. Hat man gesagt, die Welt da draußen mit den Farben, andere Seelen, andere Namen, neue Punkte auf der Karte, Horizont, noch mehr Farbe und überall Gedeihen. Ein bisschen was wird bleiben, ich komm echt gern zurück. Weg den Staub vom alten Sinn, hab viel zu lang geglaubt, mich woanders zu finden. Die Stadt so schön, keine andere war schöner. Asphalt schimmert überall grau. Café da drüben dort, die Stadt ganz unbefangen, hält den Eisladenrekord. Ein tiefes Verlangen nach Zurückkommen durchströmt mich. Darf ich heimkehren oder kommt der Speiseisexport? Dreh mich um, zähl die Lichter der Stadt, muss gehen, sonst verpass ich. Hat man gesagt, die Welt da draußen mit den Farben, andere Seelen, andere Namen, neue Punkte auf der Karte, Horizont, noch mehr Farbe und überall Gedeihen. Und ein bisschen was wird bleiben, ich komm echt gern zurück nach Hause, ja. Der Atem dieser wunderschönen Stadt nach Blumen und Figuren, die keine andere hat, nach Zuhause und nach Liebe, nach Freiheit wirklich sehr. Meine Stadt ist Heimat, alle anderen haben doch nur Teer. Vielleicht ein bisschen mehr, ist mir doch egal. Meine Stadt ist wunderschön. Der Atem dieser wunderschönen Stadt nach Blumen und Figuren, die keine andere hat, nach Zuhause und nach Liebe, nach Freiheit wirklich sehr. Meine Stadt ist Heimat, alle anderen haben Teer.
Meine Stadt ist wunderschön. Damit hat die Musikerin Paula recht, denn sie meint mit Meine Stadt ist schön unser nettes Landeshauptstädtchen Erfurt. Und Paula stammt hier aus der Stadt, hat da doch schon jetzt vor einigen Monaten ihr Album Von Ton und Poesie veröffentlicht. Und aus diesem Werk konntet ihr jetzt den Titel Meine Stadt hören. Naja, und damit geht es jetzt schon mal mit dem Thema dieser Ausgabe von A bis Z Spezial los. Ja, so klingt das, wenn die Fans, die Leute, die da den Fußballclub Rot-Weiß Erfurt eher zugeneigt sind, wenn die denn hier im Steigerwaldstadion sind, naja, und ihre Mannschaft hier ein Heimspiel hat, alles gut funktioniert, die Mannschaft gewinnt, naja, und die Fanschaft sich denn freut, eben weil es beim Gegner ordentlich im Tor geklingelt hat. Also die Heimmannschaft Rot-Weiß Erfurt gewonnen hat. Warum geht es in dieser Ausgabe von A bis Spezial um Rot-Weiß Erfurt? Das lese ich euch jetzt mal vor. Am 26. Januar 2026 konnte der Fußballclub Rot-Weiß Erfurt seinen 60. Geburtstag feiern, denn der Verein wurde 1966 unter dem heutigen Namen gegründet. Und naja, seit dem 22. Januar diesen Jahres ist hier bei Radio Frei doch einiges an Beiträgen zu dem Thema Rot-Weiß Erfurt entstanden. Und das habe ich weitgehend alles mal hier in dieser Ausgabe zusammengefasst. Das bedeutet, es geht heute nur um unseren Fußballclub Rot-Weiß Erfurt. Naja, und da bin ich auch gar nicht drum herum gekommen, um Musik hier aus der Region auszuwählen. Das heißt also auch die Musik, das sind nur Leute, die irgendwie hier in der Region Erfurt beheimatet sind. Ja, das habe ich auch nachgeprüft und in den meisten Fällen stimmt das auch. Ja, die Musik zusammengestellt, das haben Frank Weifen und meine Person namens Earthman from the Underground. So. Und wenn die Leute hier, die Mannschaft, die erste Mannschaft vom Fußballclub ein Heimspiel hat, dann müssen sie auch irgendwie einlaufen in das Stadion, ehe das Spiel losgeht und das Ganze klingt dann so. So, das ist die offizielle Einlaufmusik von unserem Fußballclub Rot-Weiß Erfurt. Das bedeutet, wenn ein Heimspiel ist, naja, und die Mannschaften irgendwie da dann auf dem Spielfeld erscheinen müssen, dann wird diese Mucke abgespielt und währenddessen, naja, begibt sich die Mannschaft aus dem Spielertunnel denn auf das Spielfeld und dann werden sie ja bestimmt auch noch in der Fankurve vor ihren Leuten ein bisschen feiern. Vielleicht die Massen auch ein bisschen anspornen, damit sie dann am Ende beim Spiel die Mannschaft anspornen und das, wie ich eingangs schon mal sagte, am Ende dann ordentlich im gegnerischen Tor klingelt und unsere Fußballleute mit einem Sieg dann vom Spielfeld gehen können. Aber wenn man hier schon über den Fußball in Erfurt spricht, dann muss man hier auch mal ein bisschen die historische Entwicklung beleuchten. Und mit diesem Thema hat sich mein Redaktionskollege Frank Weifen etwas ausführlicher auseinandergesetzt und hat da mal im Jahr 1895 begonnen.
Am 26. Januar 1966 erfolgte die Gründung des Vereins unter dem heutigen Namen. Es vereinigten sich die Fußballabteilungen des SC Turbine Erfurt und der PSG Motor Optima Erfurt zum FC Rot-Weiß Erfurt. Doch blicken wir zurück. Erste Wurzeln des Fußballs in Erfurt liegen bei dem am 25. Mai 1895 gegründeten Cricket Club Erfurt, der ein Jahr später in SC Erfurt 1895 umbenannt wurde. Der SC Erfurt war 1900 Gründungsmitglied des Deutschen Fußballbundes und ein Pionier der Fußballbewegung in Thüringen. 4 Jahre später, man schreibt das Jahr 1904, tritt der Verein dem Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine VMBV bei. Die Mitgliederzahl stieg von 50 im Jahr 1900 auf 419 im Jahr 1914 und erreichte Anfang der 1920er Jahre die 1000er Marke. 1927 war der SC Erfurt mit 1256 Mitgliedern der zweitgrößte Verein im VMBV. Der SC Erfurt trug seine Spiele damals hauptsächlich im Sportpark Zürichsburg auf dem Gelände des heutigen EGA-Parks aus. Dort gab es sogar eine Holztribüne mit über 600 Sitzplätzen. Nach dem SC Erfurt gründete sich auch im Jahr 1904 der FC Britannia Erfurt, der dann 1915 in VfB Erfurt umbenannt wurde. Beide Vereine, der SC Erfurt und der VfB Erfurt, bilden eigentlich die Wurzeln des späteren Erfurter Fußballvereins. Nach dem Zweiten Weltkrieg lösten die Alliierten die bestehenden Clubs auf und es durfte nur noch auf Stadt- und Kreisebene gekickt werden. Aus den noch verbliebenen Mannschaftsteilen vom SC Erfurt und dem VfB Erfurt rekrutierte sich ein neuer Verein, der sich SG Erfurt West nannte. Danach ging es relativ schnell, dass die SG mehrfach umbenannt wurde. 1949 lief die Mannschaft als Fortuna Erfurt auf. 1950 wurde laut Ministerratsbeschluss die Betriebssportgemeinschaften gegründet. Fortan hieß Fortuna dann BSG KWU Erfurt und dann ein Jahr später in BSG Turbine Erfurt umbenannt zu werden. Und ab da beginnt eigentlich auch sportlich die erfolgreichste Ära des Erfurter Fußballs. In der Saison 1953-54 und 54-55 wurde man zweimal hintereinander Meister der DDR-Oberliga. Die Strategen von damals, egal ob Nordhaus, Georg Rospigaller oder Gerhard Franke, um nur einige zu nennen, sind auch heute viele Jahrzehnte später jedem Fußballkenner ein Begriff. In beiden Meisterjahren ließen die Erfurter die wenigsten Gegentore aller Mannschaften der DDR-Oberliga zu. Garant dafür war Torhüter Rolf Jahn. Trainiert wurde die damalige Meisterelf vom ehemaligen Torwart und Mittelstürmer der SG Fortuna Erfurt, Hans Karl. Der ging nach 2 erfolgreichen Meistertiteln mit Turbine Erfurt aber dann in Richtung Westdeutschland, wo ihm aber ein derartiger Erfolg mit Turbine nicht noch einmal gelang. Der damalige Zuschauerschnitt bei Heimspielen im damaligen Georgi Dimitrov Stadion lag bei bis heute unerreichten über 20.000 pro Spiel. Im ersten Meisterjahr waren es sogar über 22.000 Zuschauer. In der Saison 1950-51 kam es zum Showdown. Nachdem am Saisonende Turbine Erfurt und die BSG Chemie Leipzig punktgleich an der Tabellenspitze standen, musste ein Entscheidungsspiel her, welches vor über 60.000 Zuschauern im Chemnitzer Ernst-Thälmann-Stadion ausgetragen wurde. Erfurt verlor unglücklich mit 0:2 und beendete die Saison als Vizemeister. 1959 stieg Turbine Erfurt erstmals in die DDR-Oberliga ab, aber im darauffolgenden Jahr sofort wieder auf. Infolge eines Beschlusses von DTSB-Funktionären erhielt der Fußball Ende 1965 eine Sonderstellung im Leistungssportsystem der DDR mit dem Ziel, das Niveau der Oberliga weiter zu heben und den Spitzenfußball gezielter zu fördern. Aus sämtlichen Spitzenclubs wurden die Fußballsektionen herausgelöst. 10 Sektionen wurden zu Fußballclubs bestimmt und erhielten damit im Dezember 1965 bzw. im Januar 1966 den Status eines eigenständigen Sportclubs, speziell für die Sportart Fußball. Im Ergebnis dessen gab es dann am 26.01.1966 im Erfurter Stadtgarten die Gründung des FC Rot-Weiß Erfurt. Gleich im Gründungsjahr stieg der FC Rot-Weiß in die DDR-Liga ab und drohte in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Aber auch der Nachfolgeklub des SC Turbine schaffte den sofortigen Wiederaufstieg. Für mich 1970 in der Rückrunde ein prägendes Ereignis war das Thüringen-Derby, bedingt durch den Umbau des damaligen Georgi-Dimitrov-Stadions. Hier wurden nämlich die 4 markanten Flutlichtmasten gesetzt, fand das Spiel auf der Radrennbahn im Erfurter Andreasried statt. Es herrschte Ausnahmezustand in der ganzen Stadt. Gemeinsam mit meinem Vater bin ich aus der Innenstadt zu Fuß ins Erfurter Andreasried gewandert. Tausende mit uns. Am Ende verloren die Rot-Weißen auf der mit 13.000 Zuschauern restlos überfüllten Radrennbahn mit 0:3. Die Sportfreunde von der Saale wurden am Ende der Saison Meister. Der FC Rot-Weiß beendete die Saison als 9. der Tabelle. Über 3 Jahre hielten sich die rot-weißen Kicker in der höchsten Spielklasse, um in der Saison 1970-71 als 13. der Tabelle erneut den Weg in die Oberliga anzutreten. Als Trainer wurde Siegfried Vollrath, der bekannte ehemalige Stürmer der Meisterelf von 1954-55, verpflichtet. Es gelang der sofortige Wiederaufstieg ins Oberhaus. Vollrath gab Nachwuchstalenten eine Chance. Noch heute erinnert man sich gern an Wolfgang, Molly Benkert im Tor, Dieter Göbel, die Weißer Brüder Achim Teich oder Rüdiger Schnupphase. Die Mannschaft spielte in den 70er Jahren lange als Team zusammen und belegte immer stabile Mittelfeldplätze. Von da an war auch ich regelmäßig zu Gast im Stadion. Die Kinderkarte kostete 25 Pfennige, als Schüler zahlte man 45 Pfennige und den Steher für Erwachsene gab es für stolze 1,10 Mark. Vor jedem Heimspiel fand auf dem Nebenplatz, da wo dort heute die Leichtathletikhalle steht, das Vorspiel der zweiten Mannschaft statt. Limo und Bier gab es aus der 0,33 Liter Glasflasche und die Bratwurst lag für 95 Pfennige auf dem Rost. Bedingt durch die Tatsache, dass hunderte von Pfandflaschen im Wert von 30 Pfennigen pro Stück auf den Rängen lagen, gingen wir als Kinder meistens mit einer vollen Geldbörse nach Hause. Rauchbomben wurden aus Heftumschlägen, Wunderkerzen gebastelt und wenn ein Tor fiel, wurden tausende von Zeitungsschnipseln, Konfetti oder auch Klopapierrollen in die Luft geworfen. Bei ungeliebten Clubs oder Schiedsrichterentscheidungen gab es ein gellendes Pfeifkonzert. Anschließend ging es gemeinsam zum Bahnhof, um dort den Spieltag gebührend zu beenden. Unvergessen bleibt auch das Thüringen-Derby am 7. Spieltag der Saison 1978-79, als das Stadion mit offiziell 34.000 Zuschauern ausverkauft war. Aber es waren weitaus mehr Zuschauer im Stadion. Schon eine Stunde vor dem Spiel ging es auf den Ring so eng zu, da ging wirklich nichts mehr. Man hatte keine Chance, in seinen Block zu kommen. Letztlich stand ich mit meinen Freunden auf den Rosenbeeten an der alten Stadionuhr. Rot-Weiß ging durch Sacco Schröder in Führung. Am Ende ging das Spiel jedoch mit 1:2 verloren. Unter der Woche gab es immer Kontakte zu den Spielern, sei es bei einer gemütlichen Billardrunde mit Achim Teich in der Thomasklause oder beim Freitagabendbierchen bei Molly Benkert in der Blosenburg. Hier habe ich auch mein erstes Lehrlingsgeld bei lecker Kartoffelsalat, Rostbrezel und Bier gelassen. Am 17.05.1980 dann das FTGB-Pokalfinale im Berliner Stadion der Weltjugend. Das Thüringen-Derby wurde in die Hauptstadt gebracht. 45.000 Zuschauer waren gekommen, um das ewig junge Duell des FC Rot-Weiß gegen die Kicker von der Saale zu erleben. In der 40. Minute brachte Armin Romstedt Rot-Weiß in Führung. Als alle Rot-Weiß-Fans schon vom Pokalsieg träumten, machte Jürgen Rahm in der 81. Minute den Ausgleich. Dann ging es in die Verlängerung, Rot-Weiß konnte konditionell nicht mehr gegenhalten und verlor das Pokalendspiel mit 1:3. Trotzdem war es für alle Spielerbetreuer und Fans ein unvergessliches Erlebnis. Ein weiterer Höhepunkt der damaligen Zeit war der 3:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig im März 1982 in einer lange vorher ausverkauften Partie im Georgi-Dimitrov-Stadion. Es war das erste Aufeinandertreffen der Rot-Weißen auf einem Bundesligisten und Braunschweig stand damals auf einem guten Mittelfeldplatz der Tabelle. Die Tickets wurden bei uns im Betrieb verteilt. Noch heute habe ich Autogrammkarten von Wolfgang Grob und Peter Geier, damals angesagte Eintracht-Stars, in einer Kiste zu Hause liegen. 1984-85 wurde Hans Meyer, heute noch eine der Trainerikonen schlechthin, als Trainer verpflichtet. Auch wenn er von der Saale kam und dort von seinen Traineraufgaben aufgrund sportlichen Misserfolgs entbunden wurde, brachte er neuen Schwung in die Erfurter Mannschaft und gab Nachwuchstalenten eine Chance. Meyer brachte aus Jena das trainingsmethodische Wissen mit und fand beim FC Rot-Weiß ein professionelles Umfeld und eine spieltechnisch gute und offensiv starke Mannschaft inklusive des aus Jena zurückgekehrten Rüdiger Schnupphases vor. Jetzt begann auch eine der besten Phasen des FC Rot-Weiß. 1985 qualifizierte man sich für den Intertoto-Cup. Im ersten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf kamen mehr als 28.000 Zuschauer. Sie erlebten am 6. Juli 1985 einen 6:1 Erfolg der Rot-Weißen. Fortuna hatte von Beginn an keine Chance und lag zur Pause bereits mit 3:0 hinten. Auch in den anderen Partien behielten die Affen meist die Oberhand, schlugen Fortuna auch im Rückspiel mit 3:0 und den niederländischen Vertreter Twente Enschede gar 4:0 und wurden ungeschlagen Erster der Tabelle. Für die damalige Zeit Meilensteine des Erfurter Fußballs. Die erfolgreichste Saison der Rot-Weißen war ausgerechnet die letzte Saison der DDR-Oberliga 1990-91. Obwohl der Verein ohne große Illusionen die Saison gestartet war, stand am Ende der dritte Tabellenplatz und somit die direkte Qualifikation für die zweite Bundesliga und der Einzug in den UEFA-Pokal. Es fehlt übrigens nur ein Punkt auf den Tabellenzweiten Dynamo Dresden, die den damals direkten Aufstieg in die erste Bundesliga schafften. Im UEFA Cup hatte es der FC Rot-Weiß in der ersten Runde mit dem holländischen Vertreter FC Groningen zu tun und erreichte nach 2:1 Erfolgen sogar die zweite Runde. Im Hinspiel in den Niederlanden gingen die Thüringer bereits nach 2 Minuten durch Jörg Schmidt in Führung und verteidigten diese bis zum Ende des Spiels. Unter anderem scheiterte Groningen per Elfmeter an Torhüter Peter Distel. Das entscheidende Tor im Rückspiel in Erfurt erzielte Tino Gottlöber. In der zweiten Runde war die europäische Spitzenmannschaft Ajax Amsterdam eine Nummer zu groß für die Thüringer. Trotz des Führungsservers von Uwe Schulz im Hinspiel vor, ja man sage, nur 6.000 Zuschauern, verloren die Erfurter mit 1:2 und hatten auch beim 0:3 im Rückspiel in Amsterdam leider keine Chance. Die 1990er Jahre waren von Turbulenzen und Chaos geprägt. Eigentlich das volle Programm, spielerisch nur Mittelmaß, Überschuldung und Insolvenz. In der Saison 2003-2004 kam René Müller als Trainer nach Erfurt und schaffte mit einer komplett neu aufgebauten Mannschaft nach 12 Jahren die lang ersehnte Rückkehr in die zweite Bundesliga. Erstmals seit Jahren hatte der Verein vor der Saison nicht den Aufstieg als Ziel ausgegeben und keine namhaften Spieler verpflichtet. Umso überraschender war der Erfolg am Ende der Saison. Die Mannschaft steigerte sich im Verlauf der Saison kontinuierlich und erreichte den Aufstieg bereits nach dem vorletzten Spieltag. Vor 20.000 Zuschauern besiegten die Erfurter den direkten Konkurrenten und späteren Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken mit 2:1. Das Gastspiel in der zweiten Bundesliga dauerte leider nur ein Jahr. Geprägt vom Dopingskandal um Rot-Weiß-Spieler Senat Tigani, der seinem Sohn angeblich vorgeführt haben soll, wie man ein Aspray einnimmt, wurden dem Club 3 Punkte aus dem Sieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching aberkannt. Das trug dann maßgeblich zum Abstieg in die Regionalliga bei. Dort war man dann auch Dauerbrenner und qualifizierte sich frühzeitig für die 2008 neu geschaffene eingleisige dritte Liga. Unvergessen auch der 10.8.2008, als in der ersten Runde des DFB-Pokals es gegen den übermächtigen Rekordmeister FC Bayern München ging. Vor 22.500 Zuschauern im restlos ausverkauften Steigerwaldstadion hielten die Rot-Weißen lange gegen, glichen immer wieder aus. In der 67. Minute stand es 3:3 und es lag eine dicke Überraschung in der Luft. In der 80. Minute machte dann Toni Kroos das 4:3 für die Bayern, die das Ergebnis dann auch über die Zeit brachten. Ein grandioser Abend im alten Steigerwaldstadion fand Einzug in die Geschichtsbücher. Für Rot-Weiß trafen Cannizzaro und 2-mal Albert Bunyaku, für die Bayern Philipp Lahm, Lukas Podolski, Miroslav Klose und der bereits genannte Toni Kroos. In Liga 3 spielten die Rot-Weißen dann auch 10 Jahre. Die Saison 2017-2018 war aber die vorerst letzte Saison in der dritten Liga. Auch mehrere Trainerwechsel schafften es nicht, den FC Rot-Weiß sportlich wieder in die Spur zu bekommen. Der Abstieg stand als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht lange vor Ende der Saison fest. Im Ergebnis dessen wurde am 14. März 2018 aufgrund wirtschaftlicher und sportlicher Aussichtslosigkeit ein Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht eingereicht. Damit ging der Abzug von 9 Punkten einher. Zusätzlich zum Abzug eines weiteren Punktes wegen einer nicht geschlossenen Liquiditätslücke stand der Verein, nachdem kein Einspruch gegen die Punktabzüge erhoben worden war, ab dem 5. April mit 22 Punkten Rückstand auf Platz 17 bei nur 6 Restspieltagen als erster Absteiger der Saison fest. Somit schied in der Jubiläumssaison der letzte Gründungsverein aus der dritten Liga aus. In der Saison 2018-19 startete der FC Rot-Weiß in der Regionalliga Nordost einen Neuanfang und spielte damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nur noch viertklassig. Mit einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft wurde nach dem erfolgreichen Abschluss des Insolvenzverfahrens die Rückkehr in die dritte Liga als Ziel für die kommenden Jahre ausgerufen. Aber es war keine Besserung in Sicht. Laufendes Insolvenzverfahren, kein Geld, um die laufenden Ausgaben zu decken und Sponsoren kehrten dem FC Rot-Weiß den Rücken. Am 29. Januar 2020, nach dem 19. Spieltag der Saison 2019-2020, gab der Verein die Einstellung des Spielbetriebs der ersten Mannschaft bekannt, womit man als erster Absteiger in die Oberliga Nordost feststand. Rot-Weiß in der Oberliga, für jeden Fan eigentlich undenkbar. Und auch da lief die erste Saison recht unglücklich, denn die Oberligasaison 2020-21 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie mit dem Stand vom 1. November 2020 abgebrochen. Dabei verpasste Erfurt als nach Quotientenregelung Drittplatzierter knapp den Wiederaufstieg in die Regionalliga. In der Saison 2021-22 wurde der FC Rot-Weiß dann souverän Meister in der Südstaffel der Oberliga. Am Ende der Saison hatte man 20 Punkte Vorsprung auf die Verfolger VfB Grieshoff und VfC Plauen. Dabei gewann Erfurt die letzten 19 Saisonspiele in Folge und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf. Zudem war man in allen 15 Heimspielen siegreich. Zum Saisonabschluss besiegte man im Steigerwaldstadion Inter Leipzig mit 11:0 und übersprang dadurch mit 103:16 Saisontoren die 100-Tore-Marke. Somit stieg der FC Rot-Weiß dann in der Saison 22-23 in die Regionalliga Nordost auf und spielt seitdem dort einen recht erfolgreichen Fußball, mit dem Ziel, in den nächsten Jahren wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Die Mannschaft ist auf dem besten Weg. Happy Birthday, Rot-Weiß Erfurt. Alles Gute zum 60.
Ein Beitrag von Frank Weifen. Und ihr da draußen, ja, wenn ihr denn zu den Fans von Rot-Weiß Erfurt gehört, da könnt ihr bestimmt auch so manch ein Geschichtchen erzählen, was ihr dort bei den vielen Spielen dann alles erlebt habt. Jetzt geht es weiter mit Musik aus Erfurt. Naja, das ist eigentlich so eine Kooperation. In dem Fall nennt sich die Band Floyd PNC Swing Club. Und mit dabei ist der Gospel-Rock-Chor Erfurt. Der Titel nennt sich Wie ein Kran und das dazugehörige Album von Floyd P. NC Swing Club nennt sich The Only Reason Is He Sky.
Fliegen die Bilder vorbei, Audiofetzen, die Szenen mit Ton versetzen. Ich lass den Winter rein, durch die offene Scheibe, halt die Zeit an. Für den Moment kann's ruhig so bleiben. Für den Moment kann's ruhig so bleiben. Auf offener See, kein Gefühl mehr, wie die Zeit vergeht. Mal sitz ich drauf, mal schwimm ich hinterher, klammer mich fest, dass ich nicht untergehe. Salz auf den Lippen, Blick zum Horizont. Die Zeit steht still, bis meine Welle kommt. Bis meine Welle kommt. Bis meine Welle.
Yeah, scharfes Teil. Ihr hört das Informationsmagazin A bis Z Spezial mit Earthman from the Underground. Ein Fußballverein, ein Fußballclub, naja, der benötigt ja auch irgendwie eine Geschäftsstelle, um da die ganzen Sachen, naja, managen zu können. Und eine Geschäftsstelle, die benötigt auch einen Geschäftsstellenleiter. Und bei Rot-Weiß Erfurt, da ist der Geschäftsstellenleiter Daniel Winge. Vor kurzem haben sich Frank und ich da mal mit dem Herrn Winge unterhalten. Und ihr könnt jetzt gleich ein gekürztes Originalgespräch hören. Denn das Original hatte einige zeitlich befristete Aussagen und da musste ich ein bisschen dran rumschnippeln. Jetzt also das Gespräch mit Herrn Winger, dem Geschäftsstellenleiter FC Rot-Weiß Erfurt.
Ja, als Geschäftsstellenleiter kümmere ich mich eigentlich um die ganzen operativen Angelegenheiten, die unsere erste Männermannschaft betrifft, also den Spielbetrieb zu steuern etc. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Sachen, die noch drumherum organisiert werden müssen, damit der Zuschauer, der dann ins Stadion kommt, ein gutes Gefühl hat und auch ein gutes Spiel dann auch sehen kann.
Ja, du sagtest jetzt gerade erste Männermannschaft. Es gibt doch bestimmt noch mehr Mannschaften verschiedener Art und Weise beim FC Rot-Weiß Erfurt.
Genau, also da gibt's noch die ganze Nachwuchsabteilung, die natürlich dann auch in die verschiedenen Altersklassen mit eingetaktet sind. Dafür ist dann auch die Nachwuchsakademie mit dem ganzen NLZ, was dran gehört, zuständig. Und meine Haupttätigkeiten beziehen sich aber speziell auf die erste Mannschaft.
Naja, und ich hatte mich bei der Vorbereitung auf diese ganze Sache ja doch ein bisschen gewundert. Irgendwie gibt's da so im Bereich der Stadt am Heimer Straße irgendwas vom FC Rot-Weiß Erfurt, dann gibt es das Stadion selber. Und dann habe ich aber irgendwie an anderer Stelle noch irgendwas gefunden, da so im Bereich näher Richtung Hochheim. Und war doch ein bisschen irritiert. Wo hat der Verein jetzt seinen Hauptsitz?
Ja, also tatsächlich, das ist ein bisschen dezentral. Also wir, die Geschäftsstelle, die jetzt sich um die erste Männermannschaft kümmert, sitzt an der Stottenheimer Straße. Dort haben wir einen Büroabteil, wo wir eigentlich ganz in Ruhe arbeiten können. Dann gibt's noch das Cyriax-Gebreite. Das ist oben bei der Messe. Dort ist komplett die Nachwuchsabteilung zu Hause, wo dann auch die ganzen Spiele der Nachwuchskicker stattfindet. Und dann natürlich unsere Heimspielstätte, das Steigerwaldstadion, wo alle zwei Wochenenden im Monat dann auch das Heimspiel stattfindet, wo die ganzen Zuschauer auch kommen. Und ich glaube, das kann man auch als Hauptstandort des FC Rot-Weiß Erfurt bezeichnen, da wo dann natürlich die 11 Leute dann unten auf dem Platz aufstehen.
Jetzt muss ich ja doch noch mal kurz nachfragen, da hinter dem großen Parkplatz für die Messe, also so ganz hinten kurz vor Schmierer, da ist ja noch ein größeres Sportgelände. Ist da die ganze Nachwuchsarbeit vom FC Rot-Weiß?
Genau. Das ist das angesprochene Cyriax-Gebreite oben, wo dann auch die Nachwuchs-Bundesliga-Mannschaften U19, U17 bis aber runter bis zur U10 und auch den anderen Nachwuchsklassen dann spielt.
Ja, und wie ist das mit den Damen beim Fußballverein?
Wir haben aktuell keine Damen bei uns.
Leider der FC Rot-Weiß keine Damenmannschaft momentan. Das macht der FFV Erfurt Nord momentan noch, aber man weiß ja nicht, was in den nächsten Jahren noch kommt. Ich denke mal, Mädels sind bestimmt auch gerade in den kleinen Altersklassen beim FC Rot-Weiß auch willkommen.
Wir verschließen uns erstmal nicht, aber bei uns ist tatsächlich erstmal so, dass es reine Jungs und dann auch Herrenfußball sind.
So, von den Leuten, die aus irgendeinem Grunde da vielleicht dann hinterher doch gerne wissen möchten, ja, was ist da so alles abgegangen in den ganzen Jubiläumstagen? Gibt es da eine Art Video oder, ich sage einfach mal, soziale Mediengeschichte, dass die Leute das auch jetzt oder auch später irgendwie nachverfolgen können?
Also tatsächlich, wir werden das natürlich, wie es heutzutage auch üblich ist, über unsere Kanäle mit veröffentlichen, sodass keiner eigentlich verpasst, was an den Tagen passiert ist. Wir werden zu vielen Sachen Nachberichte mit dazu geben und hoffentlich dann auch noch einen kleinen Videozusammenschnitt auch für dokumentarische Sachen damit aufbewahren, was dann auch noch mit kommen soll. Dazu gibt es auch eine Videoproduktion, die damit angefragt ist. Wer sich aber schon mal informieren möchte, was überhaupt alles so beim Verein passiert ist. Dort hat der Ehren- und der Fanrat speziell eine schöne Herausgabe des neuen 1966ers gestaltet, wo man alle Jahrzehnte, alle Statistiken, alle Anekdoten des Vereins nochmal nachlesen können. Also sehr empfehlenswert, wer schon sich vorab informieren möchte. Und wir berichten natürlich dann auch um die Festakte und Tage.
So, liebe Leute, ich habe da mal zu den Festtagen ein bisschen recherchiert und konnte doch feststellen, es ist einiges Material im Internet verfügbar. Und da kann ich euch empfehlen, einfach mal mit den entsprechenden Stichworten zu suchen. Und da sind auch interessante Videos dann zu finden. Und die könnt ihr euch dann ganz in Ruhe reinziehen. Nächste Musik, das ist ganz spannend. Das ist noch gar nicht mal so lange her. Da habe ich von der Pressestelle der Stadtverwaltung Erfurt eine Presse-E-Mail bekommen. Und da stand was drin. Konzert, Stadt- und Regionalbibliothek, Stelle Domplatz. Und da stand was drin von einer Musikerin namens Friederike. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Ich habe recherchiert. Und die Dame Friederike stammt hier aus Erfurt, scheint irgendwie in der Nähe vom Stadtpark zu wohnen. Und das ist eigentlich, einfach gesagt, eine Singer-Songwriterin. Und aus ihrem aktuellen Werk, Im Grunde ist es einfach, habe ich euch den Titel Gegen die Wand herausgesucht.
Ich hab gehört, der Mensch verfüge über Intelligenz, wüsste, dass man sich am Feuer nicht zweimal verbrennt. Doch die Stimmen hinterm Tresen lassen mich zweifeln an unserem intelligenten Wesen. Denn wir laufen wieder und 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 wieder gegen die Wand. Und weil es immer wieder wehtut, reden wir uns ein, wir hätten was getan. Die Lösung liegt klar auf der Hand, wir sind dagegen, wir nehmen die Wand. Wir haben den Ausweg längst schon erkannt, keine Frage, hier kommt die Wand. Gefahr erkannt, Gefahr nicht gebannt, küsst die Hand und dann die Wand. Ja, wir singen noch vom Glück, ist unser Pfand, nächster Ton, Klatsch, Wand. Und wir laufen schneller und 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 schneller, bis der Schädel knackt. Wir könnten einen anderen Weg wählen, aber wo kämen wir dahin? Wenn uns die Tradition verlässt. Immer wieder kommt's darauf an, leg ich den Verstand nieder und ergebe mich dem Kompromiss, der darauf fußt, dass alles bleibt, wie es ist. Etwas zu ändern ist auch wirklich nicht so leicht, weil es einmal nur zu machen selten reicht. Tut sie auch weh, ist die Gewohnheit doch behaglich und der Erfolg des Neuen bleibt eine Weile fraglich. Da lauf ich lieber wieder und 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 wieder gegen die Wand. Weil es immer wieder wehtut, red ich mir dann ein, ich hätte jetzt richtig was getan. Und laufe wieder und 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 wieder gegen die Wand. Und weil es immer wieder wehtut, red ich mir dann ein, ich hätte jetzt richtig was getan.
hab gehört, der Mensch verfüge über Intelligenz. Wüsste, dass man sich am Feuer nicht zweimal verbrennt. Doch so vieles lässt mich zweifeln.
Musik aus Erfurt. Passend zum 60-jährigen Jubiläum von unserem Fußballclub Rot-Weiß gibt es auch eine Veröffentlichung. Ich nenne die jetzt einfach mal 60 Jahre Rot-Weiß. Das ist eine etwas dickere rote Broschüre. Man kann das nicht übersehen, wenn man es denn weiß. Und dieses Werk hat sich Frank Weifen mal genauer angeschaut und entsprechend dann einen Beitrag für euch verfasst.
Ein Highlight für alle Freunde von Printmedien ist eine Sonderausgabe des 1966ers. Das vom Fanrat herausgegebene Magazin widmet sich dem 60-jährigen Vereinsjubiläum. In dieser Ausgabe kommen Protagonisten des Vereins und der Fanszene zu Wort. Für alle Historiker gibt es einen Rückblick von den Anfängen des Sportclub Erfurt 1895 bis in die aktuelle Spielzeit. Es wird auf die Höhepunkte aus 6 Jahrzehnten rot-weißer Fußballgeschichte zurückgeblickt und es werden die emotionalsten Momente nochmal in den Fokus gerückt. Mit ehrlichen Worten werden die jeweiligen Epochen des Erfurter Fußballs beschrieben. So hebt man die Zeiten als Fahrschulmannschaft in den frühen 70er Jahren ebenso hervor wie Glanz und Gloria der beiden Meisterjahre. Feinfühlig wird auch über die Jahre der klammen Kassen gesprochen, Insolvenzen hier, aber Neuausrichtung und Aufstieg dort. Man kann als Leser das ewige Hin und Her emotional nachvollziehen. Das Ganze gepaart mit zum Teil vielen bisher unveröffentlichten Fotos. Ein zentraler Teil des Magazins widmet sich der Entwicklung der Fankultur. Von den Ultras über den normalen Fan bis zum Ehrenratsmitglied kommen Vertreter zu Wort, die aus ihrer Sicht die Entwicklung der Szene beurteilen. Faszination, Fankurve, Fanutensilien und Fankleidung im Laufe der Jahrzehnte. Alles, was wichtig war und ist, könnt ihr dort nachlesen. Weiterhin wird in der 1966er Sonderausgabe auch die Entwicklung des Stadions skizziert, von der Mitteldeutschen Kampfbahn im Jahr 1931 bis zum heutigen Steigerwaldstadion. Hier kann man in kurzer und prägnanter Form nochmal nachlesen, wie das mit dem Abriss der alten Holztribüne war oder an welcher Stelle 1999, kurz vor der Einweihung der neuen Flutlichtanlage, ein Mast mal eben abknickte. Und auch der 22. Januar 2017 wird erwähnt, als die Zuschauer im ausverkauften Stadion bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein auf die Mannschaft von Borussia Dortmund warteten, die aber wegen Nebels am Erfurter Flughafen leider nicht landen konnten. Im Magazin wird auch die Entwicklung des Programmheftes beleuchtet, von der schlichten und einfachen Mannschaftsausstellung in den 1960er Jahren bis zur Hochglanzbroschüre heute. Die Autoren lassen nochmal wichtige Stationen der Vereinsgeschichte vom FDGB-Pokalendspiel gegen die Sportfreunde von der Saale, dem Freundschaftsvergleich gegen Eintracht Braunschweig, dem Intertoto-Cup, hier die Spiele gegen Fortuna Düsseldorf und Twente Enschede oder das Abenteuer-Europapokal mit den Partien gegen FC Groningen und Ajax Amsterdam auferstehen. Natürlich darf in einer solchen Publikation auch nicht die Zusammenstellung der besten Mannschaft als All-Star-Team fehlen. Wenn ihr wissen wollt, wer dort vertreten ist, dann schaut ins neue Heft des 1966ers. 60 Jahre FC Rot-Weiß Erfurt, ein Muss für alle Fans und Freunde des Vereins.
Das war ein wahrer Satz von Frank. Der letzte Satz dieses Werk kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch denn für den Verein und seine ganze Entwicklung interessiert. Im November oder auch Dezember vergangenen Jahres, da habe ich das Redaktionsmitglied Richard mal in unsere Stadt- und Regionalbibliothek geschickt. Naja, Richard, schau mal, was du da an verfügbaren Büchern zum FC Rot-Weiß Erfurt findest. Ja, und er hat mir doch einiges da dann in eine E-Mail reingeschrieben. In der Hauptsache sind das die Hefte zu den jeweiligen Jubiläum, 20 Jahre, 40 Jahre und, was es da so alles gibt, aber auch 2 direkte Bücher. Und ein Buch, das kann ich euch auch mal hier empfehlen, und zwar stammt das von dem Autor Matthias Klass. Das ist ein Taschenbuch und nennt sich FC Rot-Weiß Erfurt Fußballfiebe. Matthias Klass berichtet mit viel Humor von den Fahrten der wackeren Erfurter, die sie weit nach Westen führten und die manches kulturelle Missverständnis hervorriefen. Aus seinen Geschichten spricht wahre Liebe zum Fußball, die dort am größten ist, wo unverfälschter Kult herzhaft und fröhlich ausgelebt werden kann. Naja, und wenn man denn auch mal die Internetpräsenz vom Verein, also Rot-Weiß, besucht und da dann das Stichwort Lesetipps verwendet, dann gibt es da auch noch einiges weiteres an, naja, irgendwie Lesewerken dann zu finden, die man sich dann auch, naja, irgendwie besorgen kann. Und dann möchte ich euch nochmal auf die kommende Ausstellung im Stadtmuseum hinweisen. Und zwar die Ausstellung Liebe, Leistung, Leidenschaft, Sportstadt Erfurt. Das Ganze geht los am 29. April 2026. Naja, und wenn alle mitmachen, dann wird es voraussichtlich im Informationsmagazin A bis Z am 1. Mai diesen Jahres dann direkt einen längeren Beitrag zu dieser Ausstellung geben. Also schon mal vormerken, ab 29. April Stadtmuseum, Ausstellung Liebe, Leistung, Leidenschaft, Sportstadt Erfurt. Damit bin ich jetzt wieder bei Musik aus unserer Stadt, und zwar Makaber. Der Titel nennt sich Skankenroll und das Ganze ist eine Einzelveröffentlichung. Makaber konnte Ende vergangenen Jahres, glaube ich, war das, das 10-jährige Jubiläum feiern. Aber jetzt mal die Musik. hier bei uns im Radio. Da gibt es ja immer wieder Schulprojekte mit Schulklassen von irgendwelchen Schulen hier aus dem Stadtgebiet Erfurt. Und da war vor kurzem mal eine Klasse vom Evangelischen Ratsgymnasium bei solch einem Projekt dabei. Und die haben dann am Ende da eine Sendung zusammengestellt, genauer gesagt, die Damen und Herren einer Klasse, die haben denn ihr spezielles Themengebiet, sagen, was sie gerne machen wollen, naja, und dann machen sie das halt. Und bei dieser Sache mit dem Evangelischen Ratsgymnasium Erfurt, da war eine junge Dame namens Frieda mit dabei, die sich einfach für, naja, unseren Fußballclub Rot-Weiß und auch das Thema Stadionsprecher interessiert. Ja, und Stadionsprecher, das ist ja ganz wichtig. Da geht der Lüscht ohne solch eine Person bei den vielen Spielen, die da stattfinden. Klar, am schönsten ist es, wenn man ein Tor ansagen kann. Noch besser, wenn das Tor für die eigene Mannschaft fällt. Aber die anderen müssen natürlich auch angesagt werden. Aber ein Stadionsprecher muss natürlich auch mal die Leute darauf hinweisen, wenn da irgendwas nicht so glatt läuft. Jedenfalls hat sich Frieda vom Evangelischen Ratsgymnasium Erfurt mal mit dem Stadionsprecher Tom Bertram unterhalten und ihn so mal ein bisschen gelöchert.
Ich habe Tom Bertram vor mir sitzen. Ich werde ihn jetzt interviewen. Erstmal ganz am Anfang, was hat dich dazu motiviert, Fußball zu spielen?
Mein Papa hat Fußball gespielt, auch schon als Leistungssportler, damals bei Rot-Weiß Erfurt. Und hatte mich immer mal mitgenommen zu den Trainingseinheiten, weil meine Mama am Arbeiten war und ich quasi da war und beschäftigt werden musste. Und dann hat er mich gefühlt abgestellt und da habe ich auch schon gegen den Ball getreten.
Du hast ja alle Jugendmannschaften von Rot-Weiß Erfurt durchlaufen und warst ja dann so gut, dass du zur Jugendnationalmannschaft eingeladen wurdest. Wie war das, als du erfahren hast, dass du mitspielen darfst?
Ja, man war stolz. Am Ende hat man ja dann für Deutschland gespielt, mit anderen, mit den Besten aus seinem Jahrgang. Und ja, es hat mich stolz gemacht. War natürlich aufgeregt damals. Ich habe bei Rot-Weiß Erfurt gespielt, die anderen haben bei Bundesligisten wie Hertha, Hamburg, Leverkusen, Köln gespielt und ich halt nur im kleinen Erfurt, aber es war alles gut.
Pavel Donchev hat dich ja in die erste Mannschaft geholt, als du erst 18 warst und nur für die U19 bestimmt warst. Hast du sofort einen Stammplatz gesichert. Was hat dich so sehr motiviert, so weit aufzusteigen?
Ja, mit seinem Hobby Geld zu verdienen, ist, glaube ich, nichts Schlimmes und nichts Schlechtes. Und das hat mir einfach zu dem Zeitpunkt oder schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, die Motivation, dann am Ende mit sein Geld zu verdienen, mit dem, was einen am meisten Spaß macht.
Du hast ja dann noch für Greuther Fürth, SC Paderborn gespielt und hast dann leider eine Verletzung erlitten. Wie ist das so, wenn man so weit hochsteigt und dann doch irgendwie eher fällt?
Ja, das war natürlich nicht schön, zumal die Verletzung war ja in Paderborn, die schwere Verletzung, woraufhin ich dann auch in Erfurt aufhören musste, Fußball zu spielen überhaupt. Das war ein Niederschlag, aber ich sage immer, es gibt Menschen, denen geht es deutlich, deutlich schlechter. Von daher muss man irgendwann nach vorne gucken, wie geht's weiter. Aber zu dem Zeitpunkt war das schon ein Tiefschlag, muss man ganz klar sagen, wo ich auch in ein ganz kleines Loch gefallen bin, weil man natürlich das, was man am meisten liebt, nicht mehr machen konnte. Zumindest nicht auf dem Niveau.
Jetzt, was genau tust du denn jetzt heute?
Heute bin ich aktueller Stadionsprecher bei Rot-Weiß Erfurt. Ist eine relativ einfache Geschichte. Es gab einen sehr, sehr guten Kumpel, der das auch richtig lange gemacht hat. Das war Lars Sänger. Und der musste oder wollte irgendwann aufhören, Stadionsprecher zu sein bei Rot-Weiß Erfurt. Dann hat man zwei andere probiert. Bei denen hat das nicht so gut hingehauen, so die Harmonie mit Fans und mit ihm. Und irgendwann wurde dann mein Name in den Raum geworfen, weil ich ja als ehemaliger Spieler dann auch einen Kredit und einen Bonus habe bei den Fans. Und somit bin ich jetzt seit über 10 Jahren schon Stadionsprecher bei Rot-Weiß Erfurt. Und nebenbei bin ich Besitzer und Inhaber von Kabine 38, vertreibe Sportartikel, die wir dann auch individuell bedrucken. Ja, hauptsächlich für die Vereine hier in der Region versorgen wir mit Teamklamotten.
Und was hast du dabei schon Kurioses erlebt?
Als Stadionsprecher oder als?
Allgemein.
Als Stadionsprecher kurios war, naja, kurios ist eigentlich immer so diese Pyro-Durchsagen, die ich machen muss, damit die Sicherheit nicht gefährdet ist im Stadion. Das ist so, ja, das macht man nicht wirklich gerne, diese Durchsagen. Ansonsten hatte ich noch ein heikles Thema, wo ein Platzsturm war von gegnerischen Fans von Lok Leipzig. Das war halt, ja, mal was anderes, aber auch nicht Schönes. Und bei mir im Laden sind eigentlich immer nur tolle Sachen, würde ich behaupten. Wir haben tolle Kunden. Wir versuchen, die so gut es geht zu befriedigen. Und dann ja, gibt's immer mal Kuriositäten, die wir aber versuchen, dem Kunden gar nicht erst irgendwie sehen zu lassen.
Und zum Schluss die wichtigste Frage für mich. Was hältst du von Frauenfußball?
Finde ich cool. Also ich habe ja gesagt, ich habe es geliebt, Fußball zu spielen. Warum soll das nicht auch Mädels und Frauen dürfen? Von daher allerhöchsten Respekt, sich da auch durchzusetzen. Ich glaube, es gibt immer ein bisschen Gegenwind leider. Aber ja, auch in unserer Kundschaft mit Kabine 38 haben wir sehr, sehr viele Frauenteams, die wir ausstatten. Von daher, ja, einfach weitermachen. Finde ich cool.
Vielen Dank.
Gerne.
Ein Beitrag von Frieda vom Evangelischen Ratsgymnasium hier in Erfurt. Liebe Leute, ihr hört das Informationsmagazin A bis Z Spezial mit Earthman from the Underground. Und weiter geht es mit Musik aus Erfurt. Die Band Sirak Konz besteht aus drei Damen und einem Herr. Und da gab es ja doch einige Singles, aber vor kurzem ist dann auch tatsächlich ein Album namens 23 Uhr veröffentlicht worden. Und aus diesem Werk könnt ihr jetzt den Titel Erstmal ein Rauchen hören.